Sie hören eine Produktion der Gesamtschule Weiherheide, Mitglied im Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.
Ah, endlich wieder Schule aus.
Noch mal Zeit, ne? Also,
nach Hause? Jo.
Oh, Rayon, ne?
Ja, was läuft denn? Ne, mach mal was anderes.
Nichtsdestotrotz gibt es eine gewisse Energie, die hier ist. Und diese Energie, sei es positiv, sei es negativ, die fällt extrem auf. Aber schlussendlich sagen wir, okay, wir nehmen jetzt diese Energie und zeigen sie halt nach außen.
Ich bin sehr interessiert am christlich-jüdischen Gespräch. Einfach von meiner persönlichen Entwicklung her. Ich hatte mal bei einem Pfarrer 2 Jahre guten Kontakt, der in New York auch gelebt hat, im Rabbinerseminar. Und der hat mir da sehr viel Geschmack gemacht auf das Thema.
Also Jude zu sein, ist nicht so ganz leicht, wenn man es ernst meint. Warum? 632 Geh- und Verbote. Hallo?
Das ist unser Leben jetzt. Also das ist, die Kinder sind ausgezogen. Ich habe meinen Beruf aufgegeben, um da jetzt hier zu arbeiten. Wir können uns selbst realisieren und verwirklichen. Also wir haben die Kraft. Die Deska gibt uns die Kraft und die Ideen. Und die Menschen hier, da sind so viele Menschen, die Ideen mitbringen. Und die realisieren die gemeinsam.
Seit Herbst 2010 ist die Gesamtschule Weiherheide Mitglied im Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Lehrpersonal, Angestellte der Schule und Schüler haben sich verpflichtet, Rassismus und Ausgrenzung nicht zu dulden und wirksam zu begegnen. Im Rahmen unserer Arbeit möchten wir Ihnen nun unser Radio-Feature vorstellen. Oberstufenschüler der Jahrgänge 11 bis 13 haben sich über Monate mit unterschiedlichen Arten der Migration auseinandergesetzt. Sie haben Orte in Oberhausen und Duisburg besucht und Ansprechpartner gefunden, die ihre Geschichte, ihre Projekte, ihre Vorstellungen erzählen. Zusammen mit dem Bürgerfunkstudio im Bert-Brecht-Haus ist daraus ein fast einstündiges Hörspiel geworden, ein echtes Feature.
Hi, willkommen in Marxloh. Ja, das ist unsere erste Etage. Hier machen wir verschiedene Veranstaltungen. Das ist so unser semi-professionelles Wohnzimmer, wo wir Freunde einladen und über verschiedene Sachen diskutieren.
Mein Name ist Halle Löset. Ich bin gebürtiger Marxloher, bin Filmemacher, war weg hier und irgendwann bin ich zurückgekommen und habe diesen Bunker angemietet mit einem Freund, Rainer, er ist Fotograf. Und zusammen haben wir dann sämtliche Freunde zusammengetrommelt und gemeinsam arbeiten wir an dem Projekt Made in Marxloh und versuchen das Image des Stadtteils real darzustellen. Und Marxloh hat ein schlechtes Image, all die Jahre hat es einen schlechten Image gehabt, aber wir wollten jetzt nicht auf irgendwelche Schuldigen gucken, sondern das Potenzial zeigen von Marxloh, die Qualität, was hier für eine Energie im Stadtteil steckt. Und dadurch sind wir auf Made in Marxloh gekommen. Made in Marxloh ist abgeleitet von Made in Germany. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Engländer die Ware, die aus Deutschland kam, mit Made in Germany angepreist. Damit wollten sie zeigen, dass das B-Ware ist. Und den gleichen Ansatz hatten wir auch, haben gesagt, so, okay, dann gehen wir hin und zeigen die B-Ware halt. Und warten ab, bis es kippt. Und aktuell ist es dabei zu kippen. So dass wir sagen können, okay, die Ware, die aus Marxloh kommt, ist halt Qualitätsware, beziehungsweise das Potenzial.
Ja, mein Name ist Jürgen Pichuta. Ich bin hier Kameramann und Cutter und im weitesten Sinne bin ich Kreativsteher. Das mit dem Kreativstehen hat was mit dem Schild zu tun, mit dem Marxloh. Wir haben halt erstmal versucht, mit diesem Schild, das wir da gebastelt haben, willkommen in Marxloh, mit in Marxloh, quasi ironisch auch so ein bisschen mit dem Stadtteil umzugehen. Also wir haben erstmal Unorte aufgesucht, um überhaupt erstmal so zu gucken, so was ist eigentlich dran an diesem schlechten Image und was ist hier schön und was ist hier nicht so schön. Das war so der Beginn, diesem Schild zu arbeiten. Später ist es dann passiert, dass wir dann halt mit diesem Schild auch nationale und dann später sogar internationale Aufmerksamkeit gekriegt haben, weil wir halt über dieses Schild in Zeitungen aufgetaucht sind. Made in Marxloh soll im Grunde genommen so eine Art Wir-Gefühl für die Leute im Stadtteil sein. Das heißt im Klartext, die Leute sollen nicht sagen, ich bin Türke oder ich bin Deutsch-Türke oder ich bin Libanese oder ich bin Franzose. Die Leute sollen eigentlich sagen, dass sie Marxloher sind, um das halt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Und das soll dieses Wir-Gefühl sein.
Vor Made in Marxloh waren die Presseberichte eher negativ, durchgehend negativ. Und jetzt nach Made in Marxloh sind die Berichte halt positiver. Soll heißen, dass es natürlich auch einen gewissen Stolz im Stadtteil gibt. Jetzt ist es so, dass halt Jugendliche auch auf dem Schulhof diese Stoffbeutel, die hergestellt haben, beziehungsweise herstellen lassen haben und die bei der lokalen Post hier verkauft werden, vertrieben werden. Die Jugendlichen kaufen sich diese Taschen und benutzen diese Taschen als Schultaschen, ne? Und gibt uns natürlich einen gewissen Stolz. Es ist aber noch ein langer Prozess, bis wir sagen können, okay, es ist hundertprozentig angekommen. Es ist schon mal gut, dass es bei den Jugendlichen angekommen ist. Und jetzt müssen wir jeder einzelne Jugendliche zählen, der das Gefühl hat, Marxloh ist cool. Marxloh war cool vorher, in den 70er, 80er Jahren, war es so die Flaniermeile der Düsseldorfer sogar. Es gab hier total viele Kinos, Pelzläden, Hutläden, also exklusive Läden. Das Ganze natürlich irgendwann abgestürzt, ja durch die Industrie, die weggezogen ist, beziehungsweise Bergbau wurde eingestellt, gab nicht mehr so viele Arbeitsplätze, die Leute sind alle weggezogen, dadurch waren die Geschäfte dann halt auch weg. Wir hatten total viel Leerstand in den 80er, 90er Jahren hier, bis die Migranten, Einwanderer gesagt haben, so okay, ich mache jetzt einen Laden auf und versuch's einfach. Und einer hat einen Hochzeitsladen aufgemacht, der nächste auch. Und jetzt haben wir über 50 Läden, die sich mit Brautmoden beschäftigen und verkaufen.
Ja, was wir halt dadurch jetzt auch geschafft haben über diese Marke, ist halt das Marxloher Einzelhandelsbündnis zu gründen. Das heißt im Klartext, dass sich Geschäftsleute zusammenfinden und über den Stadtteil sprechen. Und wir es geschafft haben, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass die einzelnen Geschäftsleute nicht mehr ihr eigenes Süppchen kochen, sondern versuchen, unter diesem Label Made in Marxloh Werbung zu machen. Also halt nicht für die Marke an sich, also für ihr Geschäft, sondern für den Stadtteil. Weil die Leute jetzt gemerkt haben, dass die Kunden, die nach Marxloh kommen, in alle Läden gehen. Und das Ganze wichtig ist, jetzt einen Laden quasi hervorzuheben.
Deska gibt es schon 11 Jahre hier in Oberhausen. 1. April 2000 war die Eröffnungsparty. Die Idee war eigentlich, stammt von meinem Mann. Und der hatte irgendwie immer darunter gelitten, dass die Landsleute sich hier so unwohl finden. Weil die dann auf einer Seite das verstecken, was sie mitgebracht haben. Und auf der anderen Seite in die neue Haut nicht so schnell einspringen können. Wenn sie dann auch Identitätsprobleme haben und irgendwie was zu schaffen, wo man sich entfalten kann. Und dann auch nicht direkt, das war auch nicht direkt die Kneipe, das war zuerst der Laden, der hier in Oberhausen entstanden ist. Aber das ganz schnell, da ging es ganz schnell. In 4 Wochen war schon die Kneipe, zuerst eine kleine Kneipe. Und das hätte dann auch direkt von vorne an eine polnische Kneipe gewesen sein. Auch schon direkt mit dem Namen. Also keine Danziger Kneipe, sondern einfach Gdańska. Gdańska auch so mit der polnischen Schreibweise. Und in dem Konzept gab es auch sehr viel Kultur und sehr viel Musik und dann auch diese Musik, die wir auch unsere Generation mitgebracht hat. Das war diese internationale Musik und das war zuerst Jazz, den wir auch sehr geliebt haben und als Studenten quasi so in den Kellern gehört haben, weil die damaligen Regierungen nicht so gerne geguckt haben, dass man die imperialistische Musik hört, die amerikanische Musik. Das war dann zwar afrikanisch, aber durch Amerika. Und es war einfach so in den Studentenclubs in Mode. Und wir haben das auch immer gewollt, ja, so ein Jazzclub oder dann auch ein Location zu finden, wo man dann auch das erleben kann. Und das hat sich auch entwickelt. Ein Konzept stand am Anfang, das hätte dann direkt eine Kneipe für die Oberhausener sein sollen. Also keine polnische Kneipe, so wie der Grieche kein griechisches Restaurant für Griechen eröffnet, sondern auch für alle, die da wohnen. Genauso sollte auch Gdańska für alle da sein, die sich auch für Musik interessieren, für Malerei interessieren. Auch mit Ausstellungen haben wir auch schon in dem Laden angefangen. Auch wir haben immer daran gedacht, auch Theater zu machen. Mein Mann ist eigentlich am Tag der Theater geboren, von daher trägt in sich auch diese Liebe zum Theater und das haben wir da dran. Am Anfang stand immer ein Traum. Und wenn man was erreichen will, muss man zuerst davon geträumt haben. Und wenn man da ganz, ganz fest daran glaubt, dass der Traum sich verwirklichen kann, das wird auch sich verwirklichen. Und das ist auch der Fall hier.
Alte Kirche im Zentrum Meidrichs, dessen Grundmauern bis aufs 9. Jahrhundert zurückzuverfolgen sind. Also das ist schon seit sehr langer Zeit, dass sich hier an diesem Ort Menschen zum Gebet versammeln. Von daher haben wir eine lange und sehr traditionelle Gemeinde.
Ich heiße Frank Hufschmidt und bin seit fast 13 Jahren Pfarrer hier in dieser Gemeinde und darüber hinaus aber auch im Bereich Christen und Juden aktiv auf der Ebene des Kirchenkreises Duisburg.
Die Gemeinde Meiderich hat von ihrer Kirchengeschichte her schon einen ganz interessanten, hat eine ganz interessante Geschichte, dass während des Krieges es zwei Fraktionen bei den Christen gab. Einerseits die deutschen Christen, die sehr deutschnational und die auch gerne die antisemitischen Geschichten übernommen haben. Und auf der anderen Seite eine kleine Fraktion, klein aber fein, die sich auch gar nicht offiziell treffen durfte, die als sogenannte bekennende Kirche eben auch die sozusagen das Evangelium hochgehalten haben gegen diese ganze Nazi-Kacke. Das hat es hier immer gegeben. Also immer Menschen, die sich eingesetzt haben für Verständigung, für Integration, für all die Dinge. Und so ist in den 90er Jahren eine Familie Romberg, er war Lehrer hier am Gymnasium hier, und seine Frau hat sehr viel sich engagiert in der Gemeinde. Und die haben so einen Kreis ins Leben gerufen, dem sie mal gesagt haben, alle drei monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, die sollten sich mal treffen und sollten mal miteinander reden und sich gegenseitig kennenlernen, weil er hat ja keiner eine Ahnung. Wer weiß denn schon, wie ein Jude Gottesdienst feiert? Wer ist denn überhaupt ein Jude, wie ein Christ Gottesdienst feiert? Wissen alle beide was von überhaupt, im Islam der Gottesdienst gefeiert wird. Und so hat sich ein Treffen, seit in den 90er Jahren hat sich das ziemlich regelmäßig getroffen, das hieß am Tisch. Und aus dieser Zusammenarbeit ist einfach eine tolle Zusammenarbeit mit einerseits muslimischen und andererseits jüdischen, mit der jüdischen Gemeinde entstanden. Die hat sich dann weiter vertieft, weil Kollege Hufschmidt da sein Herz ganz besonders schlägt, was das christlich-jüdische anbetrifft.
Und da haben wir hier zum Beispiel einen Kochkurs gehabt, koscher Kochen. Es gibt ja besondere Vorschriften im Alten Testament. im Judentum. Und das ist eine Küche, die wahnsinnig lecker ist. Und man ist überrascht, wie sehr man da ohne Fleisch auskommen kann teilweise. Oder eben nur mit Rindfleisch oder Geflügel. Das haben wir hier über Wochen gemacht und da hat die Gemeinde mit großem Gewinn dran teilgenommen. Also einige Interessierte aus der Gemeinde, nicht die ganze. Das war ein Kurs von ungefähr 12, 13 Leuten.
Das würde ich mir wünschen, das wäre schon schön, wenn man so eine Identität dadurch findet, ne? So mit dem Marxloh, wie alle, die wir in Marxloh arbeiten oder auch leben, wäre klasse.
Also wir machen sowohl Marketing, Werbeaufgaben, sowohl Sozialarbeit, dass wir auf die Straße gehen. Das sind halt kurze Wege, im Endeffekt sind wir alles in einem. Dass wir uns Gedanken abends im Büro machen, die Nächte um die Ohren hauen und gleichzeitig aber rausgehen und die Leute eins zu eins fragen und die Wünsche, Träume aus dem Stadtteil rausziehen und direkt an der Basis arbeiten.
Und es gibt ja ein Beispiel, also wir haben ja zum Beispiel 14 Teile, also eine 14-teilige Serie an die Lokalzeit, WDR Lokalzeit verkauft. Mit einem eigenen Bumper, also das war ein eigener Bereich innerhalb der Lokalzeit, die hieß auch Meet in Marxloh. Und da ging es halt um den Stadtteil und da konnten wir halt auch den Stadtteil mal frei von all diesen Klischees irgendwie darstellen. Ne? Also frei von diesen, hier gibt es nur Jugendliche mit Messern in der Tasche und jetzt kann man sich abends nicht auf die Straße trauen und hier muss man überhaupt nur Türkisch sprechen, um überhaupt klarzukommen, ist ja alles Blödsinn. Und das konnten wir damit halt auch so ein bisschen relativieren. Ne? Und das war halt so erfolgreich, dass wir nach dieser ersten Staffel von 7 Teilen nochmal weitere 7 Teile Made in Marxloh produzieren durften. Ne? Und dadurch kam für uns natürlich auch Geld rein, aber wir konnten gleichzeitig auch Werbung machen. Und von daher ist das alles so ein bisschen so ein Gemisch. Ne? Also wir machen klare, konkrete Auftragsarbeiten, aber wir machen im weitesten Sinn auch sowas, was man halt Guerilla-Marketing nennt. Ne? Also mit kleinen Mitteln halt eine große Wirkung zu erzielen. Es soll demnächst hier auch ein Outlet-Store gebaut werden. Oder besser gesagt, das ehemalige Stadtbad wird zu einem Outlet-Store. Das bedeutet natürlich auch, dass da einiges an Arbeitsplätzen geschaffen wird. Wenn man jetzt hier mal so Umfragen macht in der Stadt und Jugendliche befragt oder Anwohner befragt, dann sagen die natürlich schon, naja, es gibt hier keinen Buchladen. Es gibt außer Abendmode und Brautmode keine anderen Möglichkeiten, Klamotten einzukaufen. Dafür muss man dann wieder in die Innenstadt fahren. Und wir hoffen einfach, dass sich das irgendwann auch wieder ändern wird. Das sind wir eigentlich ganz guter Dinge. Aber das sind alles Prozesse, die halt auch sehr lange dauern. Ne? Wir machen das jetzt schon seit 3 Jahren hier. Und man braucht einfach einen sehr langen Atem, wenn man bestimmte Dinge erreichen möchte. Und da haben wir sicherlich noch einen Weg vor uns, der ein paar Jahre dauert.
Wichtig ist, dass man die Leute alle bündelt. Und aktuell sind wir damit zugegangen, dass wir sagen, okay, sämtliche Vereine hier zu bündeln in Marxloh und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, damit wir halt auch effektiver werden und schneller da durchkommen.
Die Deutschen, die hier wohnen, die haben so viele Wurzeln, die im Osten liegen, auch in Schlesien oder in Preußen oder dann auch ganz, ganz weit im Osten. Und da sind so viele, die das zuerst mal, meine Oma hat so gekocht, ich hätte das gerne nochmal gegessen. Und dann gehe ich hin. Oder da sind auch Leute, die kommen, weil die auch die polnischen Musikernamen kennen. Da wollen sie dann auch die Musiker hier erleben. Da gibt es auch viele deutsche Gäste, die polnischen Freunde mitbringen, nicht andersrum. Also zuerst erfahren die Deutschen, dass es diese Kneipe gibt und die finden das gut. Und dann ach so, meine Arbeitskollegin ist da Polin und ich sage ihr dann auch, dass es sowas gibt. Und die kommen dann auch zusammen. Unsere Gäste sind in erster Linie deutsche Gäste. Wenn man prozentuell das so erklären kann, ist dann 80% Deutsche und 20% Polen. Also Zielgruppe ist die Kulturinteressierte, Zielgruppe ist die Musikinteressierte, Zielgruppe sind die Leute, die sich für Gitarrenmusik interessieren, für Blues interessieren, dass sie sich auch, die wollen dann auch Feste hier erleben. Und das ist die Integration, das ist die Integration zum Anfassen, weil die alle, die sich hier benehmen können, also unsere Gäste sind Könige, solange sie sich wie Könige benehmen können. Das ist die Zielgruppe.
Also für Made in Marxloh haben wir den Preis Kultur- und Kreativpilot 2010-2011 bekommen von der Bundesregierung Deutschland. Das freut uns natürlich. Made in Marxloh ist noch im Prozess. Wir versuchen das halt noch zu ermitteln, wie weit wir gehen können, weil das Ganze ein Experiment ist und zum erstmalig stattfindet, dass halt aus dem Stadtteil Akteure sich um ihr Stadtteil kümmern. Und das mit so einem Erfolg, so dass wir jetzt schon Anfragen haben, ob wir das in anderen Städten, also andere Städten helfen können. Beispielsweise hat Utrecht jetzt angefragt und sagt, wir haben hier auch ein Viertel und die Problematik haben wir und könnt ihr uns da helfen? Und wir sind noch nicht bereit, aber haben angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, okay, könnte das System oder das Modell, was wir hier aufgestellt haben, auch da funktionieren? Und werden jetzt mal schauen, ob es funktioniert.
Was haben wir eigentlich mit den Juden zu tun? Da haben wir doch gar nichts mit zu tun. Wir sind doch Christen. Ja? Sowas ist immer ein Hinweis auf antisemitische Vorstellungen. Ja, dass das gedrängt ist und dass wir was Besseres sind. Da muss man aufpassen.
Ja, im Grunde muss man mal einmal sagen, ist es schon so, dass es als eine Bereicherung gesehen wird, wenn natürlich hier Menschen aus jüdischem Kontext mal was ihre Sicht der Bibel, auch ihre Sicht über Jesus Christus, der ja nun auch einer der ihren war und ist, ne? Wie die eigentlich das so sehen, das ist wirklich auch, das macht es schon interessant, das auch in ein Gespräch darüber zu treten. Die große Frage, ist Jesus nun der Messias oder ist er das nicht? Es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen, sage ich jetzt mal als Christ, und es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen und die stehen auch in der Bibel drin und sich mit, um diese Dinge auseinanderzusetzen und darüber zu reden, das ist auf jeden Fall was völlig Gewinnbringendes. Das andere, was wir noch stark haben, ist, dass wir in dieser Gemeinde hier stärker Texte aus der hebräischen Bibel, also aus dem Alten Testament, predigen. Und dass wir nicht nur Neues Testament, sondern sehr viel mehr aus dem Alten Testament stellen, predigen, aus jüdischer Sicht, dabei auch was dazu sagen können, uns da auch kompetent gemacht haben und natürlich dann auch aus christlicher Sicht was dazu sagen können. Das ist einfach nochmal eine Bereicherung, ja.
In einem Kreis, im Bibelkreis, haben wir immer die Übersetzung von Martin Buber. Man denkt immer an Martin Luther, aber Martin Buber, ein Philosoph, bekennender Jude, der auch die hebräische Bibel, das Alte Testament, übersetzt hat. Wir sagen ungern Altes Testament, weil mit Alt auch oft so verbunden wird, das Neue ist immer besser als das Alte. Das Alte ist überholt, schlecht. Ist es gar nicht. Das Alte Testament hat alles, was das Neue auch hat und noch mehr.
Das Erste Testament.
Das Erste, ganz genau. Oder eben die hebräische Bibel. Und da gibt es viel zu lernen. Das ist einfach wichtig. Entscheidend ist die Frage, wer ist der Erlöser der Welt? Der Erlöser Israels. Das ist das Hauptunterscheidungsmerkmal. Es gibt Juden, die sagen, vielleicht könnte das der Jesus sein. Ja, vielleicht hat er das Gesicht dieses Rabbiners von Nazareth, wenn der einmal kommt. Also was uns wieder verbindet ist, wir glauben ja beide, dass am Ende der Zeit jemand kommt, der von Gott geschickt wird. Und wir sagen, der ist schon da gewesen, der kommt dann nur wieder, das ist Jesus. Und die jüdischen Gläubigen sagen in der Regel, wir kennen den noch überhaupt nicht. der, das werden wir dann am Ende der Tage werden wir sehen. Und dann werden, wenn der kommt und seine neue Welt und die neue Welt mitbringt, dann werden auch die Toten auferstehen. Von Jerusalem her. Ja, all unsere Kirchen sind ja auch nach Jerusalem ausgerichtet. Das ist auch noch etwas Verbindendes. Ja, wir erwarten von Jerusalem her nach Osten, erwarten wir die Auferstehung der Toten. Also es gibt viel Verbindendes, übrigens auch mit dem Islam, sehr viel Verbindendes. Auch Leben nach dem Tod, das ist ja auch ein entscheidender Gedanke, den der Islam auch hat. Abraham, Mose, Jesus. Aber eben, wir sind uns durchaus auch der Unterschiede bewusst. Und das ist eben einfach ein fruchtbarer Streit, sage ich auch bewusst mal. Das liebe ich am Judentum, dass Streiten kein Schimpfwort und keine Schande ist, sondern man darf sich streiten. Das ist gut, da kommt man voran. Ja? Wir streiten uns richtig intensiv, ist Jesus nun der Messias oder ist er ein einfacher Rabbiner und Pfarrer gewesen? Und die würden sich Juden auch weigern. Ein Pfarrer ist noch was anderes als ein Rabbiner. Aber da werden wir immer miteinander kämpfen. Das ist ganz klar.
Ne? Die Polizei macht immer anhand der aktuellen politischen Lage jeweils Lagebeurteilungen. Und bei jüdischen Gebäuden ist es halt so, dass da immer so eine gewisse Anschlagsgefahr besteht. So ist es auch hier bei der Synagoge und deswegen wird die geschützt.
Die Nutzfläche der Synagoge beträgt 1600 Quadratmeter, also es ist ein sehr großes Gebäude. Wie viele Beamte sind dort für die Sicherung im Einsatz?
Also wie viele das insgesamt sind, das können wir hier nicht breittreten, aber es stehen mindestens zwei rund um die Uhr vor dieser Synagoge und kümmern sich darum, dass da nichts passiert.
Haben Sie schon mal ein Feedback der Besucher bekommen, irgendwie, ob die das sich sicherer fühlen durch diesen Schutz der Beamten oder irgendwie negative Rückmeldungen von denen bekommen?
Die Polizeipräsidentin ist im regelmäßigen Gespräch mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde und dort wird das als sehr positiv empfunden, dass die Polizei sich da um die Sicherheit kümmert.
Ja, die Polizei, die sind hier 24 Stunden, das heißt rund um die Uhr. Die Gemeinde will das gar nicht. Aber das ist eine öffentliche Aufgabe, die übrigens nicht billig ist. Das kostet im Jahr dem Steuerzahler über 1 Million. Bislang ist nichts passiert, aber das ist ja nun auch die deutsch-jüdische Realität, dass Polizeischutz notwendig ist. Wir wissen aus Erfahrungen, in Düsseldorf hatten wir den Fall, in Essen hatten wir den Fall, in Berlin schon mehrfach den Fall, dass irgendwelche ausgeflippten Leute Anschläge verüben, sei es Terroristen, sei es Rechtsradikale, sei es Irre. Also hier war die Gemeinde von Anfang an, wir wollten hier keinen Hochsicherheitstrakt, aber natürlich eine gewisse Sicherheit muss da sein. Das ist mein persönlicher Eindruck, dass die Gemeinde innerhalb der Gesellschaft, der Umgebungsgesellschaft, sehr gut eingegliedert ist. Und auch beiderseitig. Das merkt man immer wieder bei Veranstaltungen.
Wir sind ja zurückhaltend bei Gottesdiensten, weil unsere Art, Gottesdienste zu feiern, doch noch sehr unterschiedlich ist. Was wir machen, wir besuchen einander in unseren Gottesdiensten. Also wir, wie gesagt, hatte ich eben Pessach, Passafest, hatte ich schon erwähnt. Ne? Da gehen wir natürlich zum Gottesdienst. Was ich auch sehr häufig mache, ich gehe mit Interessierten, meistens so 5er- oder 6er-Gruppen, zur Begrüßung des Schabbat. Das ist ein ganz wichtiger Gottesdienst freitagsabends in der Synagoge, immer am Springwall in der neuen Synagoge, wo man den Feiertag begrüßt. Ja, eine ganz wichtige Geschichte. Der Feiertag hat echt noch einen hohen Wert, nicht wie so bei uns manchmal so ein verwaschener Sonntag, wo man Auto wäscht und alle möglichen Sachen macht. Nein, der Feiertag ist wirklich was ganz anderes auch. In Israel zum Beispiel fahren keine Busse am Feiertag, ne? Wohl Notlagen, Krankenwagen und so weiter. Aber das ist etwas, was wir dann besuchen von hier aus. Und andererseits kommen immer wieder jüdische Gäste auch zu unseren Gottesdiensten, zu unseren Jubiläumsveranstaltungen. Es gibt ein gemeinsames Gebet. Gemeinsame Gebete gibt es. Das könnte man im weitesten Sinne als gemeinsamen Gottesdienst sehen. Zum Beispiel am 9. November vor dem Anne-Frank-Denkmal. Da spricht der Rabbiner ein Gebet, es spricht ein Vertreter der christlichen Kirchen, oft ein katholischer Geistlicher ein Gebet, Vater Unser wird gesprochen. Da stehen wir Juden und Christen dann zusammen. Aber es ist nicht so, dass jetzt Juden das Vater Unser mitsprechen oder wir dann ein Kaddisch, ein Totengebet mitsprechen würden. Das ist auch vom Hebräischen ein bisschen schwierig. Ja? Wir Pfarrer, der Frederik und ich, wir könnten das vielleicht noch. Aber wäre auch schwierig genug. Also will ich jetzt nicht zu hoch starten. aber bis zum gemeinsamen Gottesdienst, das wäre für mich ein Ziel. Aber nicht unbedingt ein Muss. Ich kann auch so jemanden als Bruder und Schwester ganz toll verstehen, mit dem ich jetzt nicht einen gemeinsamen Gottesdienst feiere, aber mit dem ich oft zusammen esse, zusammen bin und zusammen Gespräche habe. Das ist für eine Freundschaft entscheidend.
Vieles wäre für einen Christen völlig augenöffnerisch, sage ich mal. Denn viele Dinge sagen, Mensch, das kenne ich doch irgendwie. Ne? Das sind meistens Psalmen, die gebetet werden. Dann gibt es also ein Stillgebet, dann gibt es eher einige Hauptgebete. Zum Beispiel 3 oder 4 Mal im Gottesdienst wird ein Totengebet gesagt. Nee. Und dann gibt es ein Stillgebet und dann das Hauptgebet ist das Schma Israel. Gott, das geht auch, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann wird dann auch noch gesagt, man soll hier den Talit anlegen und man soll bestimmte Dinge machen. Ja, und dann wird natürlich auch gesungen. Das heißt, der Vorbeter spricht etwas vor oder singt etwas vor und die Gemeinde stimmt dann ein. Nach dem Gottesdienst trifft sich die Gemeinde im Gemeindesaal und dann wird das Brot gesegnet, der Wein gesegnet, alles ähnlich wie bei den Christen auch. Dann wird gemeinsam gegessen, da ist irgendwas vorbereitet und dann wird auch gesungen. Das Ganze dauert vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann kann man, meistens bleiben die dann dabei.
Man sieht Marx so negativ in der Presse und denkt sich so, hey, ist doch alles gelogen, das stimmt doch so nicht, ist falsch dargestellt von der Presse. Klar, die Presseleute, die kommen hier hin und denken sich so, okay, da habe ich eine schnelle, brisante Geschichte, die ich natürlich leichter verkaufen kann als irgendwie eine positive Geschichte. Und wenn man das selber gelernt hat, also mit Medien arbeitet, dann bekommt man schnell das Gefühl zu sagen so, hey, da kann ich dem Stadtteil helfen. Und das war im Endeffekt mein Beweggrund, dass ich mir gedacht habe, so okay, das geht doch ruckzuck, dass man da halt einen Film machen kann und sagen kann, okay, real die Situation darstellen und nicht so verfremdet. Weil Fakt ist, dass Presseleute, Journalisten auch ihre Miete zahlen müssen und je brisanter ihre Geschichte ist, desto eher kriegen sie die Geschichte verkauft. Und wenn man als Filmemacher sich denkt, hey, so stimmt das gar nicht, wie das dargestellt wurde. Hier gab es einen Bericht über Marxloh, wurde vom ZDF gemacht, dieser Bericht. Es war ein freier Autor, der hier Hartz IV Leute bezahlt hat, 50 Euro in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, ey, okay, kannst du mir bitte diesen O-Ton geben, sodass seine Geschichte brisanter wird. Die Geschichte lief, alle waren empört, die hat auch nicht gestimmt, diese Geschichte. Der Stadtteil selber hat sich gewehrt, hat einen Anwalt eingeschaltet, einen ansässigen Anwalt hier aus Marxloh und der Stadtteil hat diesen Prozess gewonnen gegenüber ZDF. Allerdings war es schon ausgestrahlt. Also was bringt dir so einen Prozess gewonnen zu haben, wenn das schon in den Medien so negativ gelaufen ist? Und daraufhin denkt man sich, hey, komm, für lau meine Energie bzw. das, was ich draußen gelernt habe, hier einsetzen und dem Stadtteil als Verfügung geben.
Also Jude zu sein, ist nicht so ganz leicht, wenn man es ernst meint. Warum? 632 Geh- und Verbote. Hallo? Da hat man den ganzen Tag zu tun, die einzuhalten. Wie will man das? 632 Geh- und Verbote. Alles ist geregelt, das ganze tägliche Leben. Und die meisten dieser Gebote beziehen sich übrigens auf Essen und Trinken, auf die Speisegebote. Steht alles auch in der Bibel. Also, dass man kein Schweinefleisch essen darf und wie ein Essen zubereitet wird und was man nicht kombinieren darf und so weiter und so fort. Nehmen wir mal doch ein Hähnchen. Ein Hähnchen ist an sich koscher. Koscher heißt übrigens rein. Im rituellen, religiösen Sinne rein. Ein Schwein ist unrein. Das nennt man hebräisch Treifel. Und dann gibt es übrigens noch neutrale Speisen, die weder das eine noch das andere, die man auch beliebig kombinieren kann. Zum Beispiel ein Ei oder Obst. So, also um koscher zu leben, hier in der Diaspora nennt man das, wenn jemand außerhalb Israels lebt und er gar nicht die Möglichkeit hat, so koscher zu leben wie in Israel, wo alles dann, das ganze Leben darauf ausgerichtet ist, ist das schwierig. Also ich müsste, wenn ich es ganz genau nehme, mein Hühnchen in Antwerpen kaufen. Da ist die größte orthodoxe, also streng religiöse jüdische Gemeinde. Oder ich müsste um einen speziellen Versand nach Frankfurt fragen. Wissen, wie teuer dann ein Zähnchen ist? Also das nur so ganz nebenbei. Also es ist kompliziert. 632 Gebote. Und eins der wichtigen Gebote heißt, am Schabbat, also am Samstag, darf man nicht arbeiten. Ja? Das ist eine sehr gute Erfindung. Das gilt für Mensch und Tier. Da ruht die Arbeit. In unserer durchgeplanten Gesellschaft sollte das mal, also so ein Ruhetag im Wortsinn, so wie es auch in dem Buch Genesis beschrieben ist, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen und hat eine Pause gemacht. Das hat was, auch im philosophischen Sinne. Also Arbeit ist verboten. Aber wie definiert man Arbeit? Oder die Hausfrau würde ja vor einem Problem stehen, denn auch eine jüdische Familie will am Sabbat warm essen. Aber der Sabbat beginnt freitags abends und endet erst samstags abends. Wie kann die kochen? Wenn sie nämlich den Herd anmacht, ist das Arbeit. Hallo? Aber die Juden sind insofern schlau immer. Es gibt immer eine Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen, ohne gegen die Gesetze zu verstoßen. Viele Erfindungen, die uns allen heute sehr helfen, sind jüdische Erfindungen. Wie kann eine Hausfrau warm kochen, ohne gegen die Gesetze zu verstoßen? Was haben die Juden erfunden? Die Zeitschaltuhr.
Mittlerweile haben wir auch Enkelkinder, wenn man das so sagen kann, sind da viele Leute, die sich ja kennengelernt haben, lieben und mittlerweile Familien gegründet. Das mag sein, dass das auch ein Beweis ist, dass die Kulturen nahe gekommen sind, aber das ist nicht so hochgetrieben. Es geht in erster Linie darum, kommunizieren zu können. Man kann auch Vorurteile klären, man kann auch Probleme aussprechen, man kann auch streiten und dann auch zu einem Kompromiss kommen. Da gibt es so viele Diskussionen an den Tischen. Es gibt sicher Themen, die immer noch diskutiert werden wollen, müssen. Aber soweit die Menschen die Arme strecken gegenseitig, dann wird es klappen. Und es klappt auch. Ich bin in Polen geboren und mich zieht dann auch immer nach Polen. Das ist mein Land, meine Heimat. Aber meine Heimat ist auch Deutschland. Wir leben über 20 Jahre hier. Und wir leben hier und uns geht es hier gut. Und wir fühlen uns auch hier gut.
Sie hörten eine Sendung der Gesamtschule Weiherheide, Mitglied im Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. An der Sendung beteiligt waren Lara Verlande, Sarah Brinkmann, Christina Weingart, Daria Olesnitschak, Janina Vogel, Justus Zabonka, Jan-Bruno Kawelke, Lars Dulisch, Christopher Herbrich. Musik Jan-Bruno Kawelke, technische Betreuung Fabian Schulz. Redaktion: Ruven Trojan und Marc Koppe.